Wir haben in Parashat Shmini am Anfang der Parasha bekanntlich die Einweihung des Mishkan, das lange Zeit schon vorbereitet wurde. Und wir haben die dramatische Geschichte von Nadav und Abihu. Und dann haben wir im 11. Kapitel etwas, das scheint jetzt ein anderes Thema zu sein. Wir können vielleicht dann auch ein bisschen überlegen, wie es doch sein könnte, dass diese beiden Themen auch tatsächlich zusammenhängen. Und zwar geht es jetzt ums Essen, um Kashrut, und wir werden sehen, dass es eigentlich um zwei Themen geht. Es ist, glaube ich, ziemlich bekannt, dass hier am Schluss von Parashat Shmini die Kashrut-Regeln das erste Mal prominent in der Tora auftauchen. Wir haben sie dann auch in Chumash Dvarim später. Das ist ein eigenes Thema, die beiden vielleicht auch zu vergleichen. Jedenfalls, hier ist es da. Und das heißt allerdings, wir haben eigentlich zwei Themen. Und das wird manchmal ein bisschen übersehen, dass hier nicht ein Thema, sondern zwei Themen behandelt werden, die auf eine eigenartige Art und Weise miteinander verflochten sind. Nämlich das Thema des, was dürfen wir essen, was dürfen wir nicht essen im Sinn von Koscher. Und das andere ist das Thema von Tum'ah und Tahara. Das sind eigentlich zwei verschiedene Sachen. Woher weiß ich, dass das zwei verschiedene Sachen sind? Wenn ich ganz am Schluss des 11. Kapitels gehe, das ist 11. Kapitel ist relativ lang, und da gibt es am Schluss einen Vers 46, 47. Ihr solltet den jetzt am Bildschirm sehen. Ich habe runtergescrollt. Ich hoffe, das ist bei euch auch sichtbar. Zot Torat HaBehema VeHa'Of VeChol Nefesh HaChaya HaRomeset BaMayim ULeChol Nefesh HaShoretzet Al HaAretz. Das ist die Lehre. Wir haben gesagt, das Wort Torah in der Torah heißt Lehre. Das ist die Lehre der Tiere, der Säugetiere, eigentlich sind Behemoth sowas wie ein Haustier, des Geflügels und jeglicher Lebewesen, die da herumkriechen, die sich da herumtreiben im Wasser, und jeglicher Lebewesen, die Schoretzet, die sich da, die schwärmen irgendwie auf der Erde. Lehavdil, Vers 47, Lehavdil ben hatame u ben hatahor, zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und den Reinen, tame und tahor, u ben hachaya haneechelet, u ben hachaya asher lote achel, und zwischen dem Lebewesen, das gegessen wird, und dem Lebewesen, das ihr nicht essen sollt. Und hier sehen wir zwei Themen. Wir haben jetzt etwas gemacht, das macht man manchmal, wenn man bei einem Buch wissen will, worum es geht, liest man den Schluss. Wir haben also geschummelt. Hier haben wir jetzt geschaut, worum es geht. Es geht darum zu unterscheiden, Lehavdil, wen hat Tameh und wen hat Tahor, zwischen Tameh und Tahor, also unrein und rein, und zwischen den Lebewesen, die wir essen, und den Lebewesen, die wir nicht essen. Also das ist das Thema dieses Kapitels, und wir sehen, das sind zwei Themen. Jetzt sage ich das so munter, dass das zwei Themen sind. Wir können auch sehr, sehr schön sehen, wenn wir das ganze Kapitel durchlesen, wo so eine Grenze ist zwischen diesen beiden Bereichen. Bei bis Vers 23 geht es darum, was alles gegessen werden kann. Und ab Vers 23 sehen wir Uleele tit am U. Und von diesen wird man unrein, werden wir unrein, ihr werdet unrein davon. Kol hanogea benivlatam, jeder, der berührt ihre Körper, ihre toten Körper, ihre Leichname. Yitame ataref wird tame sein bis zum Abend. Also hier ist die Grenze, wo die zweite Hälfte beginnt. Die erste Hälfte handelt davon, es gibt, was dürfen wir essen, was dürfen wir nicht essen. Und die zweite Hälfte, ab Vers 24, behaupte ich einmal, wir werden das gleich ein bisschen differenzieren müssen, aber grob gesagt, ab Vers 24, die zweite Hälfte des Textes, handelt davon, welche dieser Tiere können Tameh machen, wenn sie tot sind. Ich sage gleich dazu, ein wichtiger Punkt beim Verständnis dessen, worum es hier geht, ist, ein Tier, das Tameh machen kann, ist immer nur ein totes Tier, nicht ein lebendiges. Also, jetzt haben wir diese zwei Hälften. Jetzt gibt es aber ein bisschen eine Frage, nämlich, So einfach ist es nicht. Diese zwei Begriffe scheinen ein bisschen ineinander verflochten zu sein. Und wir werden uns das ein bisschen anschauen, wie das strukturiert ist. Und wir werden dann vielleicht ein bisschen besser verstehen diesen Gedanken von Tum'a und Tahara. Ich habe jetzt die Begriffe nicht übersetzt. Ich habe immer gesprochen von Tameh. Man übersetzt Tameh in der Regel mit unrein und Tahor mit kultisch rein. Beide Übersetzungen sind Hatschat. Das Problem ist, eine bessere Übersetzung haben wir auch nicht. Wir wissen, Tum'a ist irgendeine Art von spiritueller, kultischer Unreinheit und wir wissen, wer mit so einer Tum'a behaftet war, konnte nicht in den Beit HaMikdash oder in den Tempel hineingehen. Darum sind diese Regeln für uns heute auch nicht so relevant und das ist auch ein Grund, warum wir heute ein bisschen uns nicht so leicht tun, wenn wir in der Tora zu solchen Themen kommen, weil das keine Halachot sind, die wir gewohnt sind in der Praxis anzuwenden. Das macht sicher das Verständnis auch schwieriger, als wenn wir im Alltag wüssten, wie was läuft. Weil wenn man es nur theoretisch lernt, passiert ja auch, dass man das eine oder andere übersieht und überliest. Das, was wir hier in diesem Abschnitt vorfinden werden, sind Tiere, die das Potenzial haben, dass ihre Leichname, wenn sie tot sind, diese Tiere durch Berührung oder dadurch, dass man dieses Tier vielleicht noch trägt, irgendwie Tumah vermitteln. Insgesamt ist das Thema wesentlich, wesentlich komplizierter in der Halacha. Das werden wir uns heute allerdings, heuer vielleicht schon, aber heute nicht antun. Es können auch Nahrungsmittel zum Beispiel Tameh werden, weil Tumah übertragen werden kann. Also für diejenigen, die ein bisschen mehr von diesen Halachot schon mitbekommen haben, werdet ihr bemerkt haben, dass das im Detail sehr kompliziert sein kann, weil es verschiedene Grade gibt, weil so eine Tumah auch übertragen werden kann. Das ist ein Thema, das uns jetzt nicht interessiert. Es interessiert uns jetzt auch nicht, dass es zusätzlich rabbinisch verordnete Tumah gibt oder Zweifel von Tumah gibt. Das interessiert uns alles nicht, sondern das, was in diesem Kapitel vorkommt, ist, dass gewisse Tiere, wenn sie tot sind, können die Menschen Tameh machen. Und das Ganze ist komischerweise jetzt nicht schön abgeschlossen in einem eigenen Kapitel, auch wenn ich gerade gezeigt habe, naja, bei Vers 24 würde das losgehen. Es ist trotzdem so, dass hier ja kein Absatz ist. Wir sehen zwischen 23 und 24, da ist gar kein Absatz. Das geht in einer Vers durch. Und wir werden auch gleich sehen, dass die Textteile ein bisschen ineinander so weit verflochten sind, dass das eine in der anderen Hälfte jeweils auch vorkommen kann. Und wir werden uns vielleicht ein bisschen fragen, was da los ist. Probieren wir das kurz durchzugehen. Man soll immer sagen, welche Quellen man hat. Und ich möchte dazu sagen, ich hätte mich in diesem Kapitel wahrscheinlich bis heute nicht ausgekannt, hätte ich nicht irgendwann einmal, es ist schon eine Weile her, einen Shiur von Rav Elchanan Samet von Herzog College in Gush Etzion gehört, nein, gelesen zu diesem Thema. Der ist auf der Website auch von dem Virtual Beit Midrash von Har Etzion drauf, sowohl auf Englisch als auch auf Hebräisch. Und der hat mir enorm geholfen, die Struktur in diesem Kapitel ein bisschen zu durchschauen. Ich glaube, sonst wäre ich bis heute hilflos gewesen. Also einiges, was ich sage, stammt von dort. Aber wir werden das noch durch ein paar andere Gedanken ergänzen. Zunächst einmal fällt auf, hier am Anfang von Kapitel 11, da fängt doch wirklich in der Tora ein neuer Absatz an. Das ist eine Parashat Ptucha, da fängt der neue Absatz an. Haben wir eine Eröffnung einer Rede von Gott zu Moschee. Und da fällt auf, es geht an Moschee und an Aharon. Weil der Ber Hashem el Moschee bei Aharon, lemor al -Hib. Rashi erklärte, dass Gott dem Mosche gesagt hat, er soll den Aharon sagen. Aber jedenfalls sehen wir hier, Aharon ist involviert. Wieso ist Aharon involviert? Weil wir bekommen diese Regeln von Tumah, die vor allem den Tempelbetrieb betreffen, die vor allem die Kohanim im Tempel betreffen. Die müssen das besonders gut wissen und besonders gut beachten. Andere müssen es beachten, dass sie nicht Tameh sind, wenn sie in das Heiligtum hineingehen. Aber die Kohanim müssen das jeden Tag beachten. Und außerdem ist natürlich der Kontext, dass vorher in der Parascha haben wir die Einweihung des Mishkan gehabt, wir haben den Zwischenfall mit Nadav und Abihu gehabt und es ist auch verständlich, dass jetzt irgendetwas kommt, das sich immer noch an Aharon, an die Kohanim wendet. Aber wir sehen hier vielleicht ein bisschen überraschend, jetzt kommen ein paar Schrittregeln, das gilt ja für alle, aber Aharon ist hier ausdrücklich angesprochen. Und was ist jetzt das, was erklärt werden soll? Wie gesagt, die erste Hälfte unseres Kapitels. Sotachaya asher tochlu, mikol habehema asher al haaretz. Das ist das, was ihr essen sollt, von könnt, sollte nicht im Sinne von müsst, sondern ihr könnt, was ihr essen könnt, von allem Behemer, das da auf der Erde ist. Behemer sind Säugetiere eher im Sinne von Haustieren. Ein Behemer ist nicht nur ein eher größeres Tier, zum Beispiel ein Rind ist Behemer, sondern ein Behemer ist vor allem auch ein domestiziertes Tier. Und da haben wir jetzt die berühmten Regeln, die wir alle gut kennen, von den gespaltenen Hufen und den Wiederkäuern. Und dass, wenn nur ein Zeichen da ist, dann soll man das allerdings nicht nehmen. Und da haben wir gleich in Vers Nummer 4, also diese sollt ihr nicht essen, solche, die diese Zeichen unvollständig haben, weil sie nur eines davon haben. Man könnte hier viel ins Detail gehen, das werden wir jetzt nicht machen. Und da steht dann plötzlich Tamehulachen. Es ist euch Tameh. Wir haben jetzt gerade gesagt, das sind zwei verschiedene Themen. Was bedeutet das? Es gibt die sehr, sehr einfache Erklärung, die sehr oft gebracht wird, dass Tameh hier einfach meint Unkoscher. Und dass das nicht Tumah meint, sondern Unkoscher. Im Sinn von, das dürft ihr nicht essen. Aber wir werden vielleicht noch sehen, dass das nicht ganz als Erklärung reicht. Vielleicht heißt das Wort Tameh hier wirklich Tameh. In irgendeiner Weise ist da etwas unrein. Wenn wir den Text genauer lesen, dann weiß man aus dem Zusammenhang, die Tumah kann sich nur auf tote Tiere beziehen, aber wenn diese Tiere jetzt nicht korrekt geschächtet worden sind, beziehungsweise die, die wir gar nicht schächten können, weil sie von vornherein nicht koscher sind, wenn sie tot sind, dann sind sie hier Tameh. Okay, lassen wir das einmal so stehen. Dieser Absatz, wo immer wieder vorkommt, Tameh Hulahem oder Tmi'im Hem Lachem, übrigens, ich weise hin auf das Lachem, sie sind euch Tameh. Wir werden sehen, Tumah ist nicht eine objektive Tatsache, irgendetwas Biologisches, Chemisches, sondern Tumah ist etwas, das gilt für bestimmte Menschen. Und sie sind für uns Tameh. Diese Tiere sind nicht objektiv Tameh, sondern sie sind für uns Tameh. Okay, wenn wir dann jetzt weiterblättern, dann fängt bei Vers Nummer 9 etwas Neues an. Tet, Vers Nummer 9. Etzetochlu, hier ist wieder etwas Neues, hier sollt ihr essen, wovon? Mikol Asherba Mayim, von allem, was im Wasser ist. Jetzt kommen die Wassertiere. Kennen wir Flossen und Schuppen, sollen die Wassertiere haben, dann ist das ein koscherer Fisch. Und alles, was die nicht haben, das ist nicht koscher, kennen wir. Und wenn wir uns diesen Absatz anschauen, dieser Abschnitt reicht bis Vers 12. Dann kommt die nächste Gruppe von Tieren, nämlich das Geflügel. Wenn wir jetzt hier schauen, da kommt hier nichts vor von Tameh, überhaupt nichts, sondern es ist ganz ein anderer Begriff, der jetzt sich viel wiederholen wird. Solange es um das koschere Essen geht, heißt es immer wieder Sheketzhem. Sie sind etwas, das wir verabscheuen sollen. Sheketz ist irgendetwas, das man verabscheut, das man ja nicht mag. Hier haben wir auch am Schluss von Vers 11, ihr sollt sie nicht essen, und ihre Körper, ihre Totenkörper, die sollt ihr verabscheuen. Es ist immer und immer wieder dieser Begriff Sheketz, hier auch in Vers 12, wieder Sheketzhulachem. Also hier ist ein anderer Begriff. Und dieser Begriff Sheketz ist eigentlich der, der jetzt mehr vorkommen wird für all die Tiere, die nicht koscher sind. Die sind für uns Sheketz. Das mit dem Tameh oben scheint eine Ausnahme gewesen zu sein. Es war zwar in dem Absatz oben sehr, sehr viel, wir hatten es mehrere Male, aber ab jetzt ist ein anderer Begriff, nämlich Sheketz. Sheketz ist das, was für uns nicht zum Essen ist. Das soll für uns Sheketz sein, das sollen wir irgendwie verabscheuen, im Sinn, dass wir uns davon fernhalten, wenn es um die Nahrung geht. Es fängt dann ein neuer Abschnitt an bei Vers 13. Bei Vers 13 kommt das Geflügel. Ve'et ele Taschketzu, wieder Taschketzu, Sheketz, min ha'of. Das sind die, die ihr nicht wollt, die ihr für Sheketz erklärt, die ihr verabscheut von dem, was fliegt. Wir wissen, die Tora zählt bei den Vögeln die unkoscheren Vögel auf, also daher diese Formulierung. Das sind die, die ihr Taschketzu, die ihr verabscheuen sollt von dem Geflügel. Und jetzt kommt die Liste der unkoscheren Vögel. Also offensichtlich ist diese Sheketz eigentlich der Begriff für das, was wir nicht essen sollen, weil es nicht koscher ist. Bei Vers 20 kommt dann etwas, das ist Aschkenasim heute nicht geläufig, da müssen wir jemenitische Juden fragen, nämlich Kol Sheretz HaOf, kleine Tiere, die fliegen. Sheretz ist ein kleines Tier. Sheretz ist ein kleines Tier, wir werden auf den Begriff Sheretz noch kommen. Sheretz ist ein kleines Tier und zwar geht es hier um die, die fliegen. Also das können jetzt zum Beispiel Insekten sein oder Heuschrecken, irgendetwas, das fliegen kann und ein kleines Tierchen ist, also kein großer Vogel. Und die haben eventuell vier oder mehr Füßchen, die sind wieder Sheketz. Und da gibt es die berühmten Ausnahmen. Da gibt es die berühmten Ausnahmen, die jemenitische Juden kennen. Wir wissen alle, es gibt jene Heuschreckensorten, wo jemenitische Juden wissen, welche sie grillen können. In Aschkenas hat sich diese Überlieferung nicht gehalten. Aber wir wissen, wovon die Rede ist. Es geht um jene Tiere, die irgendwo herumfliegen, kleine Tierchen, Insekten, Heuschrecken, solche kleinen Tierchen, die fliegen können, die ein Sheretz sind, ein Kleintier, das fliegen kann. Und da gibt es einige, die koscher sind, theoretisch zumindest, für Jemeniten praktisch, für alle anderen theoretisch. Und die anderen, die essen wir alle nicht. Und da ist auch der Begriff Sheketz. Sheketz ist das, was wir nicht verwenden, was wir nicht essen dürfen. Also unkoscher. Und in Vers 23 endet das, Chaf Gimel. Die, die nicht aufgezählt wurden hier als die Ausnahmen, die man doch essen darf, wenn man sich damit auskennt, die sind uns Sheketz. Übrigens auch uns und nicht unbedingt der ganzen Menschheit. Die Kaschrut-Regeln gelten ja für jüdische Menschen, aber nicht für alle Menschen dieser Welt. Also wir haben jetzt gesehen, dass eigentlich die Kaschrut-Regeln in mehr definiert sind über diese Tiere sollen uns, wenn es um Nahrungsmittel geht, irgendwie verabscheuungswürdig sein. Aber komischerweise hat sich beim Behema dieser Begriff von Tamé eingeschlichen. Lassen wir das mal so stehen und schauen wir uns den zweiten Teil an. Der beginnt eben bei Vers 24. Ule ele titma'u, und von denen werdet ihr Tamé. Hier ist jetzt erklärt, kolha, wie wird man Tamé? Kolha nogea ben niblatam. Wer dieses Tier, wenn es tot ist, berührt, der wird Tamé bis zum Abend. Es gibt jetzt Differenzierungen. Man kann Tamé werden, je nachdem, was genau es ist, durch Berührung oder eventuell auch dadurch, dass man das Tier, das tote Tier, den Leichnam dieses toten Tieres trägt. Das interessiert uns jetzt nicht. Also ihr seht hier, Becholhanusse, das gibt es auch, aber das wird nicht bei jedem Tier gleich sein. Das macht ja nichts. Das ist jetzt nicht unser großes Thema. Und da haben wir jetzt wieder verschiedene Möglichkeiten. Zunächst einmal haben wir Behema ab Vers 26. Das kennen wir ja schon. Das Behema hatten wir ja schon bei Koscher und Unkoscher, weil Behema, Säugetiere, die domestizierte Tiere sind, die kann man ja zum Beispiel essen, wie zum Beispiel eine Kuh. Und hier haben wir, dass die Tamé werden, wenn man ihren Leichnam berührt. Dann macht das Tamé. Das hat einen Zusammenhang mit dem, was wir vorher hatten. Wir werden aber sehen, dass die Regeln für Tamé und Tahor bei diesen Tieren nicht ident sind mit den Regeln für Koscher und Unkoscher. Das wird manchmal auch ein bisschen vermischt, so in einer populäreren Wahrnehmung. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das kann sich natürlich überschneiden. Hier überschneidet es sich. Aber dass so ein Behema, wenn es nicht geschächtet wurde, sondern irgendwie tot wurde, dann ist das ein Nevelah, ein zerrissenes Tier und davon wird man Tamé. Dann haben wir welche, die auf ihren Pfoten gehen und solche Lebewesen, die auf vier Füßchen gehen. Auch die machen Tamé. Wie gesagt, immer wenn sie als tote Tiere berührt werden, Kolhanogea ben Nivlatan, Itame Ata'eref. Wer ihren Leichnam berührt, der ist Tamé bis zum Abend. Dann gibt es noch diese Möglichkeit, dass man sie trägt. Und jetzt kommt etwas Größeres. Jetzt kommt ein Absatz. Da haben wir ein kleines Samech. Jetzt kommt ein kleiner Absatz, weil das, was jetzt kommt, wird ein bisschen herausgehoben aus dem anderen Text. Jetzt kommt etwas Erstaunliches und in der Halacha berühmtes und ein bisschen berüchtigtes, weil die Details kompliziert sind. Das ist das, was Tamim macht in einem Scherz. Ha-Shoretz al-Ha'aretz. Wir haben den Begriff Scherz schon gehabt. Scherz sind so kleine Tiere. Irgendwelche kleinen Tiere. Also sicher jetzt keine Tiere wie eine Kuh oder ein Schaf, sondern vielleicht eine Fledermaus, vielleicht ein Igel oder wir haben die fliegenden Scherazin gerade vorhin gesehen beim Essen. Also Insektenkörner zu Scherz. Alles, was sehr, sehr klein ist. Mäuse, solche Tiere sind Scherz. Und die haben eine eigene Regel. Eine Möglichkeit, einmal so ein bisschen an der Oberfläche, eine Möglichkeit zu erklären, warum die eine eigene Regel haben, könnte sein, dass diese Tiere sehr klein sind und zum Beispiel dieses Tier gar nicht so viel Fleisch hat. Und wenn jetzt dieses Tier irgendwie Tamé machen könnte oder nicht, dann geht es auch darum, ist überhaupt so viel Fleisch da, dass das relevant wird. Und an so einem kleinen Tier ist vielleicht nicht so viel dran. Das könnte ein Grund sein, warum die eine eigene Regel haben. Das erklärt aber bei weitem nicht alles. Sondern da gibt es jetzt ganz etwas Komisches. Da gibt es jetzt die berühmten 8 Schratzim. Es werden jetzt 8 Tiere aufgezählt, die Tamé machen können innerhalb dieser Schratzim. Und diese 8 kleinen Tierchen, die können Tamé machen, wenn sie tot sind. Wie gesagt, alles nur, wenn diese Tiere tot sind. Aber die anderen Schratzim nicht. Also es gibt viele kleine Tierchen in der Welt, aber es gibt 8, die können Tamé machen. Jetzt haben wir ein bisschen ein Problem, das schon alt ist, nämlich diese 8 Tiere sind nicht unbedingt eindeutig zu übersetzen. Manche haben eher deutlichere Einigkeit unter Kommentaren, was das ist. Und bei manchen schreiben Kommentare, wir wissen überhaupt nicht, was das ist. Es gibt eine Liste von Rashi, der erklärt diese 8 Tiere. Es gibt eine ganz andere Liste von Saadia Gaon. Also die Kommentare sind sich nicht ganz einig, welche Tiere genau das im modernen Sprachgebrauch sind. Aber es gibt Hinweise. Cholet könnte ein Wiesel sein. Achbar ist wahrscheinlich ziemlich sicher, sowas wie Maus oder Ratte oder die Familie von Mäusen und Ratten. Ob Zaf wirklich eine Kröte ist, ist jetzt zum Beispiel schon Geschmackssache, je nachdem, nach welchem Kommentar man geht. Dann gibt es ein Tier, das heißt Anaka, einen Koach. Beim Koach schreibt Samson Raphael Hirsch, dass er nicht weiß, was das ist. Es gibt ein Letama und ein Chomet und ein Tin Shamet. Und die Auslegungen, welche Tiere das genau sind, sind jetzt unterschiedlich. Rashi hat zum Beispiel den Igel dabei. Jedenfalls sind es 8 Tiere, die eindeutig kleine Tiere sind, weil sonst sind sie nicht Schratzim. Samson Raphael Hirsch beschreibt in seinem Kommentar, dass dort, wo man eine eindeutigere Überlieferung hat, was es ist, es sich zur Gänze um Wirbeltiere handelt, weshalb er meint, es könnten alles Wirbeltiere sein. Das ist schlüssig, aber kein Beweis. Also diese Tiere, jedenfalls sind es 8, die machen Tamé, wenn man ihren Leichnam berührt. Kol hanugea bahem bemotam, jeder, der sie berührt in ihrem Tod, der wird Tamé davon. Und wir gehen jetzt nicht unbedingt in die Details, sondern wir wollen uns ein bisschen die Struktur dieses Textes anschauen. Hier steht jetzt plötzlich sozusagen nicht ganz an der richtigen Stelle, dass die eigentlich auch nicht gegessen werden dürfen. Und dann sind wir mit dem Ende dieses Abschnittes eigentlich schon ziemlich am Ende auch des Kapitels, aber noch nicht ganz. Lamed Tet 39 fängt was Neues an. Hiyemut minha behema, ein Behema, jetzt sind wir wieder bei den großen Säugetieren, die man essen kann, der sie berührt, wird Tamei. Also hier sehen wir, es geht jetzt weiter mit den anderen Tumar-Regeln. Wir sind ja noch nicht alle Tiere durch, die Tamei werden können. Und dann haben wir den Schluss, wo ich gesagt habe, die Verse 46, 47 sind so ein Abschluss von dem Ganzen. Das ist die Lehre der Tiere, die man A essen darf und B die unrein machen. Jetzt, was wir hier ein bisschen gesehen haben, ist, dass wir zwar diese zwei Hälften haben. Zuerst kommen die Regeln, welche Tiere darf ich essen? Und dann kommen die Regeln, welche Tiere übertragen so eine Art von Unreinheit, so eine Art von Tumor. Und wir haben uns gewundert am Anfang, dass bei den eigentlich dort, wo es nur ums Essen gehen sollte, dieser Begriff vorkommt, die sind Euthamae. Und ich habe gesagt, es gibt diese einfache Erklärung, die sehr, sehr oft gebracht wird, dass Tamé hier einfach ein anderes Wort für Unkoscher ist. Man muss es nicht so sehen. Der Rav Elchanan Samet, den ich zitiert habe heute eingangs, der bringt hier den Vorschlag, dass hier bei den großen Säugetieren, die ja solche Tiere sind, die wir entweder essen dürfen oder wo die Verwechslungsgefahr relativ groß ist, dass wir glauben könnten, wir dürften sie essen, weil sie so ähnlich ausschauen. Also wir haben ja diese Sache mit dem Kamel und dem Schwein und so weiter, die so ausschauen, als hätten sie ein Zeichen, aber sie haben nicht beide Zeichen. Hier steht Tamei, dass das vielleicht eine Begründung ist, warum sie nicht koscher sind. Insofern, ich würde das so interpretieren. Man könnte auf die Idee kommen, bei diesen Tieren, wo eine gewisse Verwechslungsgefahr besteht, dass man sagt, na ja, was ist denn so ein großer Unterschied zwischen einem Kamel und einem Schwein oder einer Kuh? Wenn ich das eine schächten kann, könnte ich ja das andere vielleicht auch schächten. Dass die Tora sagt, nee, 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 nee. Wenn du glaubst, du könntest das irgendwie korrekt schlachten, dann ist es nachher trotzdem Tamé. Bei denen, die wir essen dürfen, wenn sie korrekt geschächtet sind, ist das Fleisch nachher nicht Tamé. Nur wenn das Tier irgendwie anders gestorben ist, dann ist das Fleisch nachher Tamé. Aber bei denen ist es jedenfalls Tamé. Also es könnte eine Art von Begründung sein, warum hier dieser Begriff von Tumor herkommt. Wenn wir uns ein bisschen überlegen, was den komplizierteren Teil dieses Kapitels betrifft, nämlich die Tiere, die Tamé machen, dann fallen uns ein paar Sachen auf. Zunächst einmal habe ich schon gesagt, und das ist wichtig, weil es ist ein häufiges Missverständnis, glaube ich, in der Populärkultur, dass man manchmal glaubt, diese unreinen Tiere, das sind irgendwelche Tierchen, die sind besonders grausliche Tierchen oder besonders irgendwie unsympathische Tierchen. Das ist es überhaupt nicht. Und wir sehen ja auch, dass gar nicht so viele Tiere von vornherein einmal Tamé machen, im Sinne diese, die Tumor vermitteln. In der Halacha nennt man das einen Aftumor, etwas, das Tumor abgibt von vornherein. Und wir sehen, dass diese Tiere nur dann, wenn sie tot sind, Tumor abgeben. Ein lebendiges Tier ist von vornherein einmal nicht Tamé, sondern dann, wenn es tot ist, ist die Frage, gibt jetzt dieser Leichnam Tumor ab? Und wir haben gesehen, dass es immer in einer Beziehung steht zu, es ist Euthamei. Ich bin jetzt hier zufällig gerade, es kommt sehr, sehr oft vor, in Vers 26, Temeim hem lachem. Sie sind Euthamei. Also die Tumah steht in einer Beziehung zu den Menschen und ist nicht eine objektive Tatsache. Und was man vielleicht auf den ersten Blick nicht so beachtet, ich habe gesagt, die Regeln für das Koschere und die Regeln für Tumah sind überhaupt nicht ident. Beim allen Wassertieren, beim Geflügel, haben wir das nicht mit der Tumah. Also es ist nicht so, dass automatisch jedes tote Tier Tamé macht, sondern manche Tiere haben die Eigenschaft, dass ihr Leichnam, wenn dieses Tier gestorben ist oder wenn es auf falsche Art umgekommen ist, bei den Haustieren, die wir nicht geschächtet haben, wenn es auf falsche Art umgekommen ist oder bei den Tieren, wo das Schächten gar nicht geht, wenn sie von vornherein, wenn sie irgendwie umgekommen sind, dass die Tamé machen. Und jetzt fällt vielleicht ein bisschen auf, es sind eher die höherwertigen Tiere, die Tamé machen. Behema, das Haustier, das größere Tier. Und dann haben wir diese 8 Schrazim, diese 8 kleinen Kriechtiere, wo es ja ganz, ganz viele gäbe. Und es sind nur 8, die diese komische Eigenschaft haben, dass sie Tumor vermitteln. Jetzt, wir wissen nicht, warum diese 8. Es ist natürlich auch ein bisschen schwerer, weil wir das Übersetzungsproblem haben, dass wir uns auf die Liste der 8 heute in moderner Sprache gar nicht so recht einigen können. Aber es ist auch sonst so, dass die Tora uns nicht verratet, warum gerade diese Tiere. Genauso wie uns die Tora ja auch nicht verratet, warum gewisse Tiere koscher oder unkoscher sind. Ich habe nachgeschaut über diese 8 Schrazim im Sefer Hachinuch. Übrigens, falls einige mit Sefer Hachinuch nicht so vertraut sind, ich empfehle es sehr. Sefer Hachinuch ist ein Buch, das listet auf die Mitzvot aus der Tora, so wie sie in der Tora vorkommen. Also anders als der Rambam. Der Rambam in Sefer HaMitzvot hat eine Systematik Mitzvot Aseh, Mitzvot Lotta Aseh und hat eine gewisse Systematik, wie er die Mitzvot ordnet. Sefer Hachinuch fängt an bei Parashat Bereshit oder Noach, da gibt es noch nicht sehr viel, und erzählt zu jeder Parashat der Woche, welche Mitzvot darin vorkommen. Darum ist Sefer Hachinuch zu Chumash Vayikra sehr, sehr dick, zu Bereshit und Schmott wesentlich dünner. Und er hat tatsächlich als Mitzwa aufgelistet, Tumat Shmone Shratzim, es gibt eine Mitzwa der Unreinheit dieser 8 Shratzim, dieser 8 kleinen Tierchen. Er geht hier nach dem Rambam, weil die Frage ist, ob das eigentlich eine Mitzvah ist. Sefer Hachinuch bespricht diese Frage auch und erwähnt auch, dass der Ramban Nachmanides der Meinung ist, dass man solche Regeln von Tumah und Tahara gar nicht als Mitzvah zählen soll, weil es ist ja nichts, was ich zu tun habe. Ich meine, ich habe nichts zu tun. Es ist ja nicht so, dass es ist nicht verboten, ein totes Tier anzurühren, das Tameh geworden ist. Das ist nicht von vornherein verboten. Ich muss das selbstverständlich auch nicht machen. Ja. Aber also es ist weder eine Mitzvah zu tun, noch eine Mitzvah nicht zu tun. Wo ist die Mitzvah? Es ist einfach eine Tatsache. Es ist eine Tatsache, die beschrieben wird. Wenn du so einen Leichnam von einem dieser Tiere berührst, dann bist du nachher Tameh. Aber das ist ja kein Gebot. Der Rambam zählt es tatsächlich als Gebot. Der Rambam zählt es als Gebot, nämlich, dass man diese Definition machen soll. Selbstverständlich ist es weder verpflichtend noch verboten, diese Tiere oder diese Leichname dieser Tiere zu berühren. Es kann sich eine Situation ergeben, wo jemand aus irgendeinem Grund so ein totes Tier anrühren muss, will, weil er das vielleicht wegschaffen will oder so. Also es ist nicht weder verboten noch geboten, selbstverständlich. Aber der Rambam sagt, die Definition festzustellen, wenn du das jetzt angerührt hast, bist du Tamei, das ist die Mitzvah. Und darum zählt er es als Mitzvah. Und das macht der Sefer Hachinuch auch. Und er schreibt in der Einleitung seiner Beschreibung eine ganze Seite lang, dass wir es eigentlich nicht verstehen. Was ich sehr beruhigend finde, weil wenn ich nicht verstehe, okay, wenn es der Autor von Sefer Hachinuch noch nicht verstanden hat, auch okay, also dann kann ich beruhigter sein. Er schreibt in eine lange Einleitung, dass wir nicht alle Gebote verstehen können, dass nicht einmal Moshe Rabbeinu alles wissen konnte, dass auch Shlomo HaMelech nicht alles wissen konnte und wir daher nicht alles zu diesem 8 Schatzim verstehen können. Also wir wissen jetzt nicht, warum gerade diese Tiere, selbst wenn wir die Liste genauer hätten, dann wissen wir das nicht. Aber es gibt die Annahme in manchen Kommentaren, das bringt sowohl Rav Elchanan Samet, aber zum Beispiel auch Samson Raphael Hirsch bringt es in seinem Kommentar, die Vermutung, dass diese 8 kleinen Tierchen, diese 8 Schrazim, möglicherweise ist jetzt da ein Igel dabei oder eine Kröte, wenn wir nach Rashi gehen, ich bin bei der Kröte ein bisschen skeptischer, oder Mäuse, Ratten, dass diese Tiere solche sind, die mit dem Menschen ein bisschen mehr Beziehung haben als andere Tiere, die irgendwo in der Wildnis leben. Und so können wir auch erklären, dass Geflügel, Vögel und Fische oder Wassertiere generell, nicht nur die Fische, die koscher sind, sondern generell Wassertiere, auch die unkoscheren Wassertiere, haben nicht diese Regeln, dass von ihnen Tumah ausgehen würde. Also, das ist, weil die leben wo der Mensch nicht lebt. Wir leben nicht unter Wasser. Also habe ich mit irgendwelchen Krabben oder Muscheln und auch mit den Fischen im Wasser zunächst einmal nicht allzu viel zu tun, solange ich den Fisch nicht fange und esse. Also, das sind Tiere, die haben mit den Menschen nicht so viel Beziehung. Und die Tiere, die mit den Menschen mehr Beziehung haben, Behema, die domestizierten Säugetiere und eben auch diese 8 Kleintiere, wo wir nicht ganz sicher sind, was sie sind, die haben diese Eigenschaft, dass sie Tamé werden können. Und wir sehen hier, dass dieser Gedanke, diese Philosophie von Thomas etwas ist, das sehr stark mit den Menschen zu tun hat. Also das ist nicht eine biologische, objektive Eigenschaft dieser Tiere, sondern es liegt an der Beziehung, die diese Tiere mit den Menschen haben. Es gibt übrigens auch eine Theorie, dass diese 8 Strazien solche Tiere sind, die man in verschiedenen Kulturen, sowohl in der Antike, aber vielleicht auch heute in Ostasien, dass man diese wohl gegessen hat. Also dass es Tiere sind, die für den Menschen irgendwie in Frage kommen. Und genau betreffend die waren uns die Tara, holla, die sind tamay, wenn sie tot sind. Bei einem Tier, wo wir gar nicht auf die Idee kommen würden, niemand, auch nicht in Thailand oder in Indonesien oder auch nicht im alten Ägypten, wo eh niemand auf die Idee kommen würde, dieses Tier zu verspeisen, ist das sozusagen nicht notwendig. Also das ist, glaube ich, etwas, das ein bisschen ein Bild gibt über die Philosophie, die hier dahinter steckt. Weil wir müssen ja etwas mitbedenken, was in dieser Parascha nicht vorkommt, was woanders in der Tora vorkommt. Die höchste Art von Tumat, die es gibt, ist ja der Leichnam eines Menschen. Wenn ein Mensch gestorben ist, das ist die höchste Art von Tumat, das vom Leichnam eines Menschen Tumat ausgeht. Und hier sprechen wir schon von der zweiten Stufe. Also solche Tiere, die höher entwickelt sind, die mehr mit den Menschen zu tun haben, die können für uns Tamei werden. Und wir haben immer gesehen, für uns, nicht objektiv, sondern für uns, weil wir uns da irgendwie fernhalten sollen. Also das ist ein Aspekt, der vielleicht ein bisschen zum Verständnis hilft, worum es hier eigentlich geht und worum es auch nicht geht sozusagen. Unsere Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, aber ich möchte trotzdem versuchen, noch auf einen Satz einzugehen, der vielleicht ein bisschen verwirrend sein könnte. Das ist am Ende der Betrachtungen über die Schrazim, Vers 43. Da sind wir schon ziemlich gegen Ende. Und wir haben ja gesehen, am Schluss kommt dieser Schlusssatz, das ist die Lehre. Und wenn wir uns hier umschauen, was am Schluss ist, in Vers 44, 45, ich bin Hashem, euer Gott, ihr sollt euch heiligen, denn ich bin heilig für euch. Da wird es jetzt sehr intensiv, dass es eigentlich um die Beziehung zu Gott geht. Und in Vers 45, denn ich, Hashem, bin der, der euch hinausgebracht hat, aus Mizraim, euch Gott zu sein und drum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Also es geht hier ganz intensiv um die Beziehung, die wir zu Gott haben und ein Hinweis, dass Gott uns aus Ägypten herausgeholt hat. Und der Satz davor, der scheint jetzt so überhaupt nicht dazu zu passen. Macht nicht zu Sheketz, wir haben gesagt, Sheketz ist dieser Begriff für das Unkoschere, macht nicht zu Sheketz, eure Seelen, eure Nefesh, Bechol Hascharetz, mit all diesem Scharetz, Hascharetz, das da irgendwo herumkriecht, mit all diesen Kriechtieren, Velo Tetam Ubahem, und macht euch nicht Tamé mit ihnen, Venit Metem Bam. Ich übersetze jetzt mal dieses Venit Metem Bam auch, und ihr werdet nicht Tamé durch sie. Wir werden diese Übersetzung mit Hirschgleich hinterfragen. Und dieser Satz sticht ein bisschen ins Auge, weil das scheint nicht ganz zu dem zu passen, was wir oben gerade gelernt haben. Oder es scheint auch eine Verdoppelung zu sein. Rashi bringt hier eine Lösung, die übrigens auch sehr nahe bei dem ist, was Samson Raphael Hirsch wesentlich ausführlicher sagt. Und Rashi sagt es wesentlich kürzer. Altischkatzu, ihr sollt eure Seelen nicht zu Sheketz machen. Erklärt Rashi Beachilatan, indem wir diese Sachen essen. Und er sagt, es steht ihr eure Nefeshot, eure Seelen. Wie macht man eine Seele tamei? Ve'en shikutz nefesh bemaga. Indem ihr sollt sie nicht berühren und nicht essen. Und dann erklärt Rashi, damit ihr nicht durch sie tamé werdet. Was heißt das? Wir haben gerade gesagt, das machen nur diese 8 Schrazim tamé. Und hier ist von allen Schrazim die Rede. Also das scheint nicht zusammenzupassen. Sagt Rashi, Das meint ganz was anderes. Im Atem metam in bahem, ba'aretz av ani metame etchem, ba'olam haba. Er bezieht sich hier eigentlich darauf, dass wir eine Avere machen. Wir machen eine Avere, indem wir die unkoscheren Sachen essen. Und damit macht man sich spirituell in irgendeiner Weise Tamei für Olam Haba. Nicht in dem Sinn, wie wir es oben beschrieben haben, sondern, und das ist natürlich dann sinnvoll, als ein Zusammenhang zu dem, was dann kommt. Denn ich bin Hashem, euer Gott, der euch geheiligt hat und darum sollt ihr sollt euch heiligen, weil ich euer Heilig bin und ich habe euch aus Mitzrayim genommen und darum sollt ihr Kedoshim sein, sollt ihr heilig sein, ki Kadosh ani, denn ich bin Kadosh. Also dieser Satz, wenn ich das mit Rashi lese, führt dorthin, dass wir nicht die Fehler machen sollen, die unkoscheren Sachen zu essen, weil davon werden wir unheilig. Es gibt eine ganz andere Erklärung, die der Rambam bringt, auch in Sefer HaMitzvot, die er nicht erfunden hat, sondern die auf einen Midrash, einen halachischen Midrash in Sifra zurückgeht. Diese andere Erklärung ist irgendwie ganz nett, nämlich, dass hier steht, ja, Bechol Hasharetz, Hashoretz, mit allem Scheretz, das irgendwo da herumkriecht. Und das wird ausgelegt, dass es hier um irgendetwas Zusätzliches gehen muss, um irgendwelche Lebewesen, die wir noch nicht beschrieben haben, weil hier steht Bechol Hasharetz, durch alles, und zwar nicht durch alles Scheretz, das irgendwo lebt oder fliegt oder schwimmt oder auf der Erde ist, sondern Hasharetz, das sich irgendwie ausbreitet. Und Sifri, beziehungsweise nach Sifri manche Geonim und der Rambam bringen, dass sich das auf eine ganz andere Art von Lebewesen bezieht, nämlich auf einen Schimmelpilz, der auf irgendeinem verdorbenen Essen entsteht. Der wächst nicht indem er durch Fortpflanzung von männlich und weiblich, sondern der breitet sich einfach so aus. Und der ist also in diesem Fall auch unkoscher. Das ist auch eine Möglichkeit, es zu lesen. Und es gibt einen Kommentar, nämlich den Neziv, der versucht, diese beiden zusammenzuführen. Und das ist recht interessant, weil er bringt übrigens auch etwas, das in ganz anderen Worten und anders motiviert, auch Hirsch andeutet, aber ein bisschen in einer anderen Art. Ich fange an mit dem Neziv. Der sagt, Rashi hat gesagt und der Rambam sagt und fragt zum Rambam jetzt die Frage, okay, wenn das jetzt ein Satz ist, der uns noch eine zusätzliche Halacha gibt, dass da noch etwas ist, das wir nicht essen dürfen. Grundsätzlich, warum nicht? Aber was tut das dann in diesem Zusammenhang? Kiani Hashem Elokechem Behitkadeshtem und ihr sollt euch heiligen und heilig sein, denn ich bin heilig. Ich meine, was ist das für ein Kontext für eine Halacha, dass es da noch irgendetwas gibt, das man nicht essen darf? Ja? Und er bringt dann eine interessante Erklärung, dass er das auch eher auf die spirituelle Linie legt und damit sehr nahe an das bringt, was Rashi ohnehin auch sagt. Denn das Ganze ist bei Inyanei HaNefesh, so wie wenn man Sachen isst, die nicht koscher sind, dann sinkt man davon seelisch ein bisschen ab und dann kommt es, dass man noch Sachen macht, die man andernfalls gar nicht gemacht hätte. Weil eigentlich würde niemand diesen Schimmelpilz essen. Aber es als Metapher spirituell gesprochen, wenn du einmal anfängst, Sachen zu dir zu nehmen, die du nicht zu dir nehmen sollst, dann sinkst du irgendwann so tief, dass du Dinge auch noch zu dir nimmst, die du von vornherein eigentlich gar nicht, üblicherweise, man nicht machen würde. Und so ist das. Uchmochen Nefesh HaYisraeli, Woha Alpida At Torah She'alaf. Die israelische Seele, Lebenskraft wird gestärkt durch die Torah. Uchse Mashid Da At Torah Mimenu Na'ase Garua Min Nefesh HaAdam. Und wenn man diese Torah verlässt, dann gibt man einen Schaden der Seele des Menschen. Und damit rettet er natürlich diesen Kontext, wieso diese kleine Halacha, die da so ein Detail am Rande ist, wo wir noch etwas Zusätzliches lernen, wieso das hinführt zu, ich bin Hashem, euer Gott, ihr sollt euch heiligen und ich bin Hashem, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Samson Raphael Hirsch, geht nicht nach dem Rambam an dieser Stelle, sondern ist hier näher bei dem, was Rashi bringt. Hirsch schließt diesen Absatz mit einer, ich habe nachgezählt, zwölf Seiten langen Abhandlung über das Thema von Tahara und Tum'ah. Also sollte jemand den Hirsch-Kommentar zu Hause haben, da kann man sich dann sehr, sehr ausführlich vertiefen. Und hier springt dann aber auch diesen Gedanken, dass hier in dieser Stelle also eine geistige Abwärtsspirale gemeint ist. Wenn man von diesen verbotenen Schrazin gewarnt wird, dann ist das so, dass man davon, dass man den verbotenen Weg geht, noch ein Stück tiefer und tiefer sinken kann. Und Hirsch bringt hier etwas, was ich in anderen Kommentaren nicht gesehen habe, aber er liegt natürlich grammatikalisch ganz, ganz präzise. Wir haben hier gesagt, in Vers 43, in der zweiten Hälfte, Velotit am Ubahem, ihr sollt nicht Tamei werden von ihnen, das ist eindeutig die Wurzel Tamei, Tetmem Aleph. Und dann heißt es, Venit Metem Bam, Venit Metem, und hier sagt, das ist eigentlich eine andere Wurzel, das ist Tetmem Hei. Und rein grammatikalisch hat er da recht. Die Wurzel Tetmem Hei gibt es ganz selten. Ich habe nachgeschaut in einer Konkordanz, das kommt im Chumash im Sefer Iov einmal vor und ist dort ein Wort, das nicht so einfach zu übersetzen ist. Aber hier meint, dass es sinken heißt, absinken. Wenn man zu viel von diesen verbotenen und koscheren Sachen isst, dann macht man sich damit in der Nefesh, in der Lebensenergie, Tamei. Und hier hat die Auslegung, dass Tumah eine Art von Lähmung, eine Art von Blockade der Energie ist, die der Mensch aufwenden soll, um das Gute, um die Mitzvot zu tun. Und wenn das der Fall ist, dann sinkt man davon ab. Also er liest das als zwei verschiedene Wörter. Okay, also das war ein bisschen ein Versuch, so ein Fenster zu öffnen, was es hier gibt und auch was es hier nicht gibt, weil mir ist immer wieder aufgefallen, dass zu diesen Begriffen von Tieren, die Tamei sind, auch immer wieder viele Missverständnisse herumschwirren. Und wir haben also gelernt, das, was Tamei macht, ist ein totes Tier, aber nicht ein lebendiges Tier. Also es ist nicht so, dass es gewisse Tierarten gibt, die jetzt so ungastös sind, dass sie von vornherein Tamei sind. Das ist wirklich nicht der Fall. Wir haben auch gesehen, es sind nur gewisse Tiere, die Tamei machen. Und aufgefallen ist uns, dass es solche Tiere sind, mit denen der Mensch mehr Beziehung hat, die höherwertig sind und mit denen der Mensch mehr Beziehung hat. Das sind die, bei denen der Tod dieses Tieres Tumah vermittelt. So als eine Stufe unter dem, dass der Tod eines Menschen Tumah vermittelt. Das ist der Zusammenhang. Und wenn wir uns das überlegen, warum das in der Tora an dieser Stelle steht, natürlich kann ich einfach sagen, okay, da fängt ein neues Kapitel an. Aber wir hatten die Einweihung des Mishkan. Und wie sollen wir in den Mishkan hineingehen? Wie sollen wir den Mishkan benutzen? Natürlich in einem Status von Tahara. Und hier haben wir also die Anleitung, wie wir uns einerseits koscher halten und andererseits, wie wir uns auch tahor halten. Und wir sehen, das sind zwei verschiedene Ebenen. Das koschere Essen, das kann man tun und das sollen wir ja auch täglich einhalten. Während die Regeln von Tumah und Tahara waren relevant, wenn es einen Beit HaMikdash gibt. Und sind Regeln, die der Mensch nicht jeden Tag und nicht jede Stunde einhalten kann. Wir leben heute so, dass wir sowieso alle Tamei sind, aber auch in Tempelzeiten war es nicht immer vermeidbar, Tamei zu werden, während es selbstverständlich von uns verlangt werden kann, dass wir nur koscheres Essen essen. Also die Stufe von Tumah und Tahara ist eine Stufe noch höher und ist eine, ich nenne das manchmal eine Kashrut für den Beit HaMikdash. Wir haben eine Kashrut für uns im Alltag, die kann man von uns verlangen und muss man von uns verlangen. Und wir haben diese Regeln von Tumah und Tahara, die eine noch höhere Kashrut sozusagen sind, die der Mensch aber nicht immer und überall einhalten kann, gar nicht kann, nicht nur nicht muss, sondern gar nicht kann, die aber eine Voraussetzung war, in das Innere des Heiligtums hinein zu können. Und das kann man natürlich heute auch noch zu Herzen nehmen, dass wenn der Mensch anstrebt, nicht nur halt gerade mal die Regeln zu erfüllen, die Gott gegeben hat, sondern die Beziehung zu Gott besonders zu intensivieren, dann streben wir natürlich nach einer Tahara, die man auf einer geistigen Ebene einhält, die nicht jeden Tag immer zu erhalten ist, aber die vor allem an uns liegt. Wir sehen, dass all diese Regeln sich immer auf den Menschen beziehen und sehr viel mit Tod und lebendig zu tun haben, aber sich immer auf das Verhältnis zu Menschen beziehen. Und keines dieser Tiere, die hier Tumar abgeben können, ist objektiv in irgendeinem chemischen, biologischen, zoologischen Sinn Tamay, sondern ist Tamay in der Beziehung zum Menschen. Okay, das war ein kompliziertes Thema und ich bin begeistert, dass fast alle von euch noch da sind.